das Filmmagazin mit Lukas und Martin. Hallo.
Hallöchen.
Hier sind Lukas, ich und Martin, du.
Korrekt.
Und wir erzählen uns zwei Geschichten. Moment mal.
Was?
Das stimmt nicht mehr.
Schon wieder Veränderung, Lukas.
Ist schon wieder Veränderung.
Lukas ist nicht zufrieden mit dem Format.
Ja, aber sowas muss ja auch im Fluss sein. Weißt du, man muss ja dieses eigene... Es ist ja ein sich wandelndes Konzept, dieser Podcast.
Aber man muss sagen, dieses Mal, es ändert sich eigentlich nicht so viel.
Nee, für euch wird es nur besser. Für euch wird es nur besser. Denn ihr bekommt jetzt das Filmmagazin einmal in der Woche. Und zwar immer sonntags. Das ist die Neuerung. Wir wollen nicht mehr arbeiten, deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, wir erzählen uns ja immer zwei Geschichten. Warum erzählen wir uns denn nicht immer nur eine Geschichte? Das erinnert jetzt den einen oder die anderen von euch an andere Podcasts, die relativ vergleichbar sind. Es gibt da einige, die dieses Konzept fahren, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht schlimm. Ich finde das ehrlich gesagt cooler, irgendwie einmal die Woche zu erscheinen. Deswegen machen wir es jetzt so, wir wechseln uns mit unseren Geschichten nach wie vor ab. Allerdings nicht in einer Folge mit zwei Geschichten, sondern pro Folge erzählt der eine dem anderen eine Geschichte. Und was wir uns aber auf jeden Fall beibehalten wollen, ist, dass wir dann jeweils eine Geschichte zu einem Thema erzählen. Das heißt, wir legen trotzdem ein Thema fest und jeder erzählt zu diesem Thema eine Geschichte.
Ja, so ein bisschen wie wir es jetzt schon bei der Horrorfiguren-Folge gemacht haben, den Monstern.
Ja, genau.
Zwischen den Jahren oder in dem Jahreswechsel, da hatten wir so zwei Folgen gehabt, wo jeder seinen Lieblingsfilmmonster vorgestellt hat, wo ja dann eine Folge ein Monster war. Und deswegen machen wir das so jetzt erstmal so weiter. Genau. Deswegen ändert sich eigentlich nicht viel.
Uns hat das einfach auch gezeigt irgendwie über den Jahreswechsel, dass das eine ganz gute Produktionsweise irgendwie ist. Ne? Also wir zeichnen auch tatsächlich die dann zusammen auf und so, aber geben die euch einfach so getrennt, dann habt ihr kürzere Häppchen und immer nur eine Geschichte, da kann man auch bessere Überschriften finden und so weiter, finde ich zumindest. Und ich glaube, so ist es ein bisschen stringenter. Und vielleicht mach's doch jetzt mal an einem Beispiel. Worüber reden wir denn jetzt die nächsten zwei Folgen, Martin?
Ja, wir reden mal wieder über Propaganda. Das haben wir schon einmal uns vorgeknöpft. Da hatte Lukas ja die Geschichte von einem Disney-Film-Special war es, glaube ich, wo die Atomkraft sehr, sehr positiv dargestellt wurde. Our Friend the Atom. Und bei mir war es ja ein Propagandafilm zu Erdogan, der vor ein paar Jahren erschienen ist. Das Thema finden wir aber so spannend, dass wir uns gesagt haben, hey, wir gucken uns das nochmal genauer an. Gibt es denn noch andere Arten von Propagandafilmen, wo man auch nochmal den geschichtlichen Kontext nochmal vielleicht cool erklären kann? Und da sind uns nochmal zwei Filme aufgefallen.
Spoiler gibt's.
Gibt's einige. Und deswegen, Lukas fängt auch dieses Mal an, sozusagen die erste Geschichte, die wir hören, dann meine erst dann in einer Woche. Aber man kann sagen, auch bei mir wird es sehr...
Vielleicht kannst du ja am Ende, von dieser Folge kannst du ein bisschen teasern. Das ist ganz cool eigentlich.
Okay. So machen wir das.
Genau, aber jetzt fange ich erstmal an mit einer Geschichte über Propaganda. Und ich glaube, ich weiß zwar nicht genau, in welche Richtung deine Folge geht und was sie bringen wird, aber ich weiß, dass meine auf jeden Fall vorher spielt. Das heißt, wir sind auch chronologisch in der Filmgeschichte in der richtigen Reihenfolge.
So muss das sein.
Denn ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, die hatte ich, muss ich ehrlich sagen, überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Und wir hatten es jetzt länger nicht, dass es so weit zurückgeht, aber es geht heute in die frühen und mittelfrühen Jahre des Kinos. Ich möchte nämlich heute von einem Zeitraum erzählen, der erstreckt sich von um 1900 bis um 1945. Und in meiner Geschichte kommen die absolut besten Eigenschaften vor, die man in Deutschland finden kann.
Nazis?
Nämlich Rassismus, Sexismus, Geschichtsvergessenheit und Nationalismus. Ist das nicht toll?
Es wird super.
Wer jetzt aber denkt, es geht jetzt um irgendwelche NS-Propagandafilme, nein. Machen wir bestimmt auch nochmal irgendwann eine Folge dazu. Aber es hat nur indirekt was damit zu tun. Spaß beiseite, das Kernthema, über das ich heute sprechen will, das ist alles andere als witzig in irgendeiner Form. Und einsteigen will ich auch ganz am Ende meiner Geschichte, wie man das halt so macht in einer Rahmenhandlung, mit einem Ausschnitt aus einem Film aus dem Jahr 1937.
Am Nordostkanal in Rendsburg liegt wohl die eigenartigste und interessanteste Schule, die es gibt. Die einzige deutsche Frauenkolonialschule.
So. Und was wurde in der deutschen Frauenkolonialschule so gelernt?
In nur einjähriger Ausbildungszeit werden junge deutsche Mädchen praktisch und theoretisch so unterrichtet, dass sie fähig sind, auf großen und kleinen Pflanzungen und Farmen ihren Mann zu stehen und das Deutschtum im Ausland würdig zu vertreten.
Die Frauen müssen ihren Mann stehen.
Und das deutsche Wesen verbreiten.
Ja, alles ernst gemeint. Was es damit auf sich hat, erkläre ich gleich. Aber jetzt wirst du sicherlich erstmal sagen, Moment mal, eine Kolonialschule, wieso denn das? Deutschland hatte 1937 doch gar keine Kolonien mehr. Damit hast du eigentlich recht. Aber das Ganze,
gut, dass du die Frage selbst stellst und selbst beantwortest.
Aber das Ganze ist ein bisschen komplexer, das wird noch deutlich. Übrigens ist auch schon der Begriff Deutschland, wie hier, den ich verwendet habe, ziemlich problematisch, weil natürlich allein in diesem Zeitraum, über den ich spreche, gab es ja das Kaiserreich, die Weimarer Republik und dann das sogenannte, von der NS als Selbstbezeichnung gewählte Dritte Reich. Später dann noch das Großdeutsche Reich ab 42 oder 43. Also der Einfachheit halber sage ich immer Deutschland. Und ich finde auch, daran zeigt sich auch ganz gut, über wessen historische Verantwortung wir hier sprechen. Deswegen finde ich es da eigentlich vollkommen okay, Deutschland zu verwenden als Begriff. Aber zurück zur Kolonialgeschichte, Martin. Wie sah denn bei dir in der Schule das Themenfeld Kolonialgeschichte aus?
Sehr, sehr gering. Ich weiß noch, dass vor dem Ersten Weltkrieg wurde das sozusagen als ein Faktor, warum der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Es hat Kaiser Wilhelm, der auch seinen Platz an der Sonne wollte. Also das heißt, er wollte auch ein paar Kolonien haben, so wie das schon Großbritannien und so hatte. Und deswegen gab es dann halt auch ein paar deutsche Kolonien in Afrika. Und dann weiß ich auch noch, im Geschichtsbuch war dieser erste große Massenmord in Deutschland verübt hat in Afrika.
Der erste Völkermord.
Herero. Das war so ein ganz kleiner, wir hatten in meinem Geschichtsbuch, da war immer so Trivia-Facts mehr oder weniger, wo so eine kleine Spalte offen war, wo immer noch was extra Wissen, was nicht im Unterricht behandelt wurde, aber so extra Wissen. Und da war dieser Völkermord wohl dort beschrieben. Und das, so kann man ungefähr sich den Geschichtsunterricht zu kolonisieren.
Extra Wissen, ja.
Nice to know. Nicht halt wirklich wichtig für den Geschichtsunterricht. Ja. Das war ungefähr, so sah das aus.
Ähnlich war es auch bei mir, was bei mir noch hängen geblieben ist, so dieses Motto, Deutschland kam zu spät.
Ja.
Also ging ja so ein bisschen einher mit der Industrialisierung, wo Deutschland ja auch ein bisschen später kam als England und Frankreich. Dass Deutschland in Anführungsstrichen nur wenige kleine, in Anführungsstrichen Reste, die von den anderen Kolonialmächten übrig waren, abbekommen hat sozusagen, als wäre das ein Kuchen, den man sich teilt. Und dieses Kleinreden dieser deutschen Verantwortung, das scheint sich auch durch mehrere Schulerfahrungen zu ziehen, wenn man auf Twitter mal guckt, was da im Diskurs ist irgendwie. Diese Erfahrungen haben offenbar nicht nur wir gemacht. Völkermorde zu veranstalten und Menschen unser Weltbild aufzuzwingen, das haben wir trotzdem hingekriegt, auch wenn das vielleicht verglichen mit Frankreich weniger große Kolonien waren. Aber immerhin sprechen wir, wenn wir von den deutschen Kolonien reden, von einem Gebiet, das mehr als viermal so groß war wie Deutschland zu der Zeit. Nur um das nochmal zusammenzufassen, um welche Gebiete es sich dabei handelt. Wir sprechen vor allem von Gebieten in Afrika und im pazifischen Raum, von Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, von Kamerun und Togo, von Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, Ruanda und Burundi. Also immer so Staatsflächen sind nicht exakt deckungsgleich. Und außerdem eben im pazifischen Raum von Deutsch-Neuguinea, heute Papua-Neuguinea, Malinesien und Mikronesien und viele weitere kleine Inseln, auch Teile in China. Also kleinere Gebiete dort. Ja, das sind im Prinzip die deutschen Kolonien gewesen. Und jetzt kommt auch die Filmgeschichte ins Spiel. Denn ungefähr in der gleichen Zeit des deutschen Kolonialismus, vielleicht ein kleines bisschen später angefangen, trat ja auch das bewegte Bild seinen Siegeszug an. Ende des 19. Jahrhunderts. Es war zwar von der Wirkmächtigkeit, die es dann so in den 20er Jahren entfaltete, noch weit, weit entfernt, also nach dem Ersten Weltkrieg, aber dennoch erkannte man relativ schnell die Vorteile, die es hatte, mit Bewegtbild irgendwie für irgendwelche Sachen Werbung und schlussendlich dann auch Propaganda zu machen. Es ist zwar zum Beispiel von diesen Dokumentarfilmen, die es dann das erste Mal nach dem Ersten Weltkrieg gibt, entfernt, so, da wo es dann wirklich einen Offsprecher gibt, was wir jetzt auch gerade aus dem 37er Beispiel gehört haben, das dann nochmal später auf uns zukommt, ist es auch noch weit entfernt. Also von diesem narrativen Propagandafilm mit dokumentarischem Charakter, würde ich es mal nennen. Das gibt es einfach noch nicht, aber es gab schon sogenannte Ansichten. Also kurze Filme ohne Narration, die das vermeintlich wahre Leben zeigten, Ausschnitte aus dem vermeintlich wahren Leben zeigten und so auch das wahre Leben in Anführungsstrichen an weit entfernten Orten, zum Beispiel das in den deutschen Kolonien. In den sogenannten Reisebildern nahm man das Publikum mit in die, Zitat, exotischen Regionen, vor allem nach Afrika. Diese Filme, die sind heutzutage fast gar nicht mehr überliefert tatsächlich. Also es liegen zwei Weltkriege dazwischen, dann waren die überall verstreut irgendwie. Das Einzige, was wir von diesen Filmen noch haben, sind Filmbeschreibungen und Besprechungen in Zeitungen tatsächlich und in Werbeanzeigen für diese Filme. Aber die sind in dem Fall jetzt historisch gesehen, quellenmäßig gesehen, glücklicherweise besonders bildhaft. Das heißt, man kann ziemlich gut nachvollziehen, was in diesen Filmen gesehen wurde, weil die waren ja eben auch nur ganz wenige Meter lang, die Filme, und es wurden nur ganz wenige Einstellungen gezeigt. Deswegen kann man das ganz gut rekonstruieren. Besonders bekannt sind vor allem die Aufnahmen eines Altenburger Brauereibesitzers, Karl Friedrich Müller hieß der, dessen Aufnahmen wurden wohl überall in Deutschland gezeigt, und da war eben viel unterwegs, auch in Afrika und in Asien, reiste viel um die Welt und nahm dort eben auf. Und man merkt schon, Brauereibesitzer, okay, das ist offenbar gar keine Auftragsproduktion gewesen, und das stimmt. Diese Filme, die sind eben keine Produktion irgendwie der deutschen Regierung oder so, sondern das sind im Prinzip seine Privataufnahmen von seinen Privatreisen, die dann von der Kolonialbewegung in Deutschland und in der Kolonialbewegung in Deutschland großen Anklang fanden und oft auch von der deutschen Kolonialgesellschaft verbreitet wurden. Die DKG kurz war eine tatsächlich zivilgesellschaftliche Organisation, und das finde ich ist das Interessante. Die Kolonialpropaganda so ein bisschen in die eigenen Hände nahmen. Also die meiste Kolonialpropaganda auch in dieser Zeit, über die wir sprechen, und auch diese Reisebilder sind im seltensten Fall staatlich forciert gewesen oder vom Staat beauftragte Propagandafilme gewesen, sondern eben aus der zivilgesellschaftlichen Gesellschaft, aus Teilen der Zivilgesellschaft hervorgegangene politische Propaganda. Nach allem, was ich gelesen habe, könnte man sagen, dass diese Kolonialbewegung eben Anfang des 20. Jahrhunderts ein Projekt des Adels, von Großindustriellen und von gehobenem Bürgertum waren. Ne? Also die, sag ich mal, die sich in diesen schlossartigen Dingern getroffen haben, Villen getroffen haben und diesen Kolonialismus eben gefeiert haben. Ja, die Filme Müllers, die feierten am 10. April 1905 im Deutschen Kolonialmuseum in Berlin Premiere. Und ich zitiere jetzt mal nach Wolfgang Fuhrmann, das Wissenschaftler, der viel dazu geforscht hat und ein ganzes Buch dazu geschrieben hat. Nach dem zitiere ich jetzt einen Pressebericht über diese Premiere. Die Presse schrieb, diese meist vorzüglich gelungenen Aufnahmen geben ein überraschend anschauliches Bild der Verhältnisse in unseren afrikanischen Kolonien und bilden für sich betrachtet eine so interessante Augenweide, dass der Besuch der Vorführung durchaus empfohlen werden kann. Und dann geht's noch ein bisschen weiter mit Bildbeschreibungen, was darin vorkommt. Auch Worte, die ich nicht zitieren will. Was sollten diese Filme und zu welchem propagandistischen Zweck sollten sie der deutschen Kolonialgesellschaft dienen? Sie sollten wieder ein positives Bild auf die Kolonien entstehen lassen. Denn in Deutschland hatte Anfang des 20. Jahrhunderts eine gewisse, in Anführungsstrichen, Kolonialmüdigkeit eingesetzt. Das ist ein schreckliches Wort, aber dieser anfängliche Enthusiasmus, der mit den Kolonien verbunden war, der war verflogen. In den Kolonien herrschte weitgehend Vettern- und Misswirtschaft, und die Berichterstattung war dominiert von Kriegen und Revolten. Auch der Völkermord, den du schon angesprochen hast, an den Herero und Nama, fällt eben in diese Zeit. Ich glaube, 1904 ging der los und ging dann ein paar Jahre. Also die Kolonialinteressierten wollten eben schöne Bilder haben. Das war das Ziel dieser Filme. Und die sollten was genau transportieren? Natürlich das, was Deutschland schon immer ideologisch ganz oben gehalten hat. Der feste Glaube daran, dass die deutsche Kultur die allerbeste auf der Welt ist und man diese doch wunderbar in die ganze Welt tragen sollte.
Beweis ihm erstmal das Gegenteil.
Ja, genau. Am deutschen Wesen und so weiter. Ne? Mhm. Auf der einen Seite wird in diesen Filmen eben das Fremde als spektakulär und exotisch inszeniert, auch UreinwohnerInnen. Und auf der anderen Seite wird kontrastierend eben oft gezeigt, wie die Weißen die Kultur dahin bringen, die deutsche Kultur dahin bringen. In den Filmen sieht man dann auch ganz oft Infrastruktur. Man sieht Bahnen fahren, man sieht Bahnschienen, man sieht Schiffe irgendwo einfahren, man sieht moderne Stadtzentren mit europäischen Bauten und so. Ja, und auf der anderen Seite eben Lehmhütten, die auch in der Presse, in den Presseberichten so bewundert werden, also eben irgendwie romantisiert werden. Auf der anderen Seite irgendwie so, kommt auch nochmal wieder in den Film später, beäugt werden. Und was ich auch bei Wolfgang Fuhrmann gelesen habe, natürlich blendet man auch die Qual und die Brutalität aus, die man verursacht hat. Ne? Logischerweise, wenn man schöne Bilder erzeugen will. So gibt es zum Beispiel auch Postkartenmotive aus Konzentrationslagern in Deutsch-Südwestafrika. Von Kindern, die dort eben verhungern. Und auch Müller durfte eben dort Aufnahmen machen. In der zeitgenössischen Presse wird dann dem Ganzen ein gewisser Attraktionswert bescheinigt. Erniedrigungen, während in den Lagern eben reihenweise Menschen verhungert sind, waren an der Tagesordnung. Und gleichzeitig eben das Anpreisen von Deutsch-Südwestafrika in diesen Filmen und Postkarten als nächstes Reiseziel für die Deutschen.
Schön. Also auch so ein bisschen eine Urlaubskarten, ne, dass man auch so die...
Exakt. Also ich finde, man, das war auch so das Bild, was mir im Hinterkopf war. Man kann, finde ich, diese Filme am ehesten vergleichen, deswegen heißen die wahrscheinlich auch Ansichten, oder es passt ganz gut, am ehesten vergleichen mit filmgewordene Postkartenmotive. So ein bisschen.
Und wurden die dann auch in Kinos gezeigt?
Also es gab auf jeden Fall Filme, die im Vorprogramm sozusagen liefen, in Kinos. Die Filme von Müller hauptsächlich, da lief das wohl irgendwie so, dass der zeigte das erstmal nur privat, irgendwie in Augsburg, dann wie gesagt in diesem Museum. Und dann hat die Deutsche Kolonialgesellschaft das in ihren Außendependancen, ich habe auch eine in einer Literatur, ich weiß gar nicht mehr wo, gefunden, dass auch hier in Pirna um die Ecke bei uns eben auch so eine Außenstelle von der Deutschen Kolonialgesellschaft war und da eben diese Filme auch gezeigt wurden und da auch berichtet wurde in der Presse. Also man kann das tatsächlich anhand dieser Presseberichte relativ gut nachverfolgen, wie die Distribution dieser Filme damals lief. Ja, aber genug erstmal dieser Filmansichten. Wir schreiten mal voran ans Ende des Ersten Weltkriegs, sowohl film- als auch kolonialgeschichtlich. Die ersten narrativen Dokumentationen und auch Propagandafilme entstehen. Habe ich auch einen ganz spannenden Artikel, das findet ihr alles in den Shownotes gefunden, über den Hungerwinter, wie da propagandadokumentarische Filme gedreht wurden über verhungernde Deutsche im Rheingebiet zum Beispiel. Also da entstehen sozusagen die ersten Dokumentation in Anführungsstrichen. Ja, Deutschland verliert mit dem Versailler Vertrag seine Kolonien. Sie werden den Entente-Mächten zugeschrieben, immer anderen, werden aber weiterhin natürlich auch von den Deutschen verwaltet. Die leben ja weiterhin dort, ne? Und nicht gerade wenige. In den Kolonialfilmen der 1920er Jahre bleibt das Deutschtum weiterhin hoch im Kurs. Es gab, muss man sagen, nicht nur oder weniger deutsche Langfilme, die Kolonialpropaganda machten, wesentlich mehr andere, also britische zum Beispiel, die haben das auch ziemlich gut aufgearbeitet, wesentlich besser als in Deutschland aufgearbeitet, ihr Kolonialfilmerbe, sag ich mal. Und da liefen dann eben auch zum Beispiel im Vorprogramm kürzere Filme, so auch unsere, über die wir dann gleich noch sprechen. Ja, auch in den 1920ern werden die Kolonien eben zu so idealisierten Räumen verklärt. So deutsches Fernweh ist so ein bisschen wie, ja, es ist schön woanders, aber nur wenn es da deutsch ist. Mhm. So ist ungefähr deutsches Fernweh. Auch heute noch ein bisschen, muss man sagen. Und bei den Leuten der Deutschen Kolonialgesellschaft, die gingen dann 1933 im Reichskolonialbund auf, wie alle Organisationen, die was mit den Kolonien zu tun hatten, wird die Sehnsucht, wieder Kolonialmacht zu sein, immer größer und wird natürlich auch transportiert eben. Und damit sind wir auch beim Ausgangspunkt dieser Folge, bei den Ausschnitten, die ich vorhin eingespielt habe, aus dem 1937er Propagandafilm über die koloniale Frauenschule in Rendsburg. Wir hören uns den O-Ton gerade nochmal kurz an.
In nur einjähriger Ausbildungszeit werden junge deutsche Mädchen praktisch und theoretisch so unterrichtet, dass sie fähig sind, auf großen und kleinen Pflanzungen und Farmen ihren Mann zu stehen und das Deutschtum im Ausland würdig zu vertreten.
Ja, und in dem Film wird natürlich auch gezeigt, wie die Frauen alles lernen, was man natürlich braucht. Ne? Vom Reiten über die Landwirtschaft, übers Schustern bis hin zum Motoren reparieren. Da lernt man eben alles, was man in der Ferne so gebrauchen könnte.
Und ihre Hoffnung ist, gleich jenen im Dienste des deutschen Volkstums einmal hinausziehen zu dürfen in die weite Welt.
Also zu diesem Sujet des Deutschtums in die Welt tragen, hat sich in den 30 Jahren, die dazwischen liegen, jetzt nicht so viel verändert, muss man sagen. Und verteidigen muss man sich in der Ferne natürlich auch können.
Jede Farmersfrau muss auch mit der Schusswaffe umgehen können. Die Teilnahme an Schießkursen ist Pflicht.
Und was wären denn die deutschen Frauen im Ausland, wenn sie nicht ebenso gut ausgebildete Männer dabei hätten?
Teilnahme an Schießkursen ist Pflicht.
Könnte man jetzt denken, ich habe das rausgezogen, nochmal aus demselben Film, aber nein. Das ist gerade ein anderer Film, in den wir gerade reinhören. Und zwar könnte man sagen, der Schwesterfilm des Films über die koloniale Frauenschule. Und gewissermaßen auch sein Vorgänger, der wurde ein bisschen vorher produziert, der Film Der Weg in die Welt. Über die deutsche Kolonialschule in Witzenhausen, eine Schule für deutsche Männer. Beide stammen vom Filmemacher Paul Liberenz. Beide sind ungefähr 20 Minuten lang. Paul Liberenz hat einige Kolonialfilme gedreht, auch furchtbare Filme, die ich mir jetzt gespart habe, weil die muss man nicht unbedingt wiedergeben, wenn man sie nicht genug in den Kontext einbettet. Ja, und wie man gehört hat, sind eben diese beiden Filme auch ziemlich ähnlich, ne? Unter anderem der gleiche Sprecher. In diesen 20 Minuten zeigen sie Bilder von weißen deutschen Menschen, die lernen, praktisch arbeiten, kaum Theorieunterricht machen, ab und zu weht mal eine Hakenkreuzflagge irgendwo im Wind.
Zufällig.
Ja, zufällig. Klar, die hängt halt da, ne? Ja. Das alles gefilmt im typischen Leni-Riefenstahl-Bildern. Also sozusagen NS-Ästhetik trifft auf Kolonialismus-Träume, könnte
man sagen.
Das
sind doch Match made in heaven.
Ja, Match made in Germany. Ja. Die Links zu beiden Filmen findet ihr übrigens in den Shownotes, die gibt's bei archive.org noch. Dort gibt es auch, also in unseren Shownotes, nicht bei archive.org, gibt es eine ausgiebige Analyse zu diesen Filmen von Marion Hulverscheid. Besonders bemerkenswert finde ich hier wieder, dass nicht so 100% klar ist, wie diese Filme tatsächlich finanziert worden sind. Ne? Also wer sie tatsächlich in Auftrag gegeben hat. Sicher waren das auch Werbeaufträge für die Schulen und über die Männerschule hat sich wohl der Filmemacher auch irgendwie mit dem Schulleiter ganz gut verstanden und so weiter. War ja auch selbst ein großer Kolonialismusverfechter und hatte auch in seinem Privatarchiv noch Aufnahmen, die in diese Filme mit einfließen, von der Ferne. Aber diese private Schule war sich tatsächlich, deswegen sage ich das, nicht immer perfekt grün mit den Regierenden, auch in der NS-Zeit nicht. Da gab es ein bisschen hin und her, also nicht falsch verstehen, ein Großteil der Schülerschaft waren definitiv irgendwie NS-Verfechter und sind dann nach Nürnberg, relativ früh nach Nürnberg auf den Reichsparteitag gefahren und so. Und man bekam auch viel Geld vom Staat. Aber ideologisch gab es da schon Diskrepanzen, denn die Nazis hatten an den Kolonien ja tatsächlich gar nicht so viel Interesse. Man wollte zwar auch Lebensraum für Deutsche schaffen, aber den sah man halt eher im Osten. Was sich ja dann auch durch die Eroberungszüge und die Blitzkriege äußerte und weniger eben in Afrika. Ja, also diese beiden Filme jedenfalls, die wurden dann im Vorprogramm gezeigt und sollten auch eben wieder für den Kolonialgedanken Werbung machen. In dem Fall eben nicht, um das Bild der deutschen Kolonien wieder nach vorne zu bringen, sondern um die Deutschen zu überzeugen, wieder Kolonialmacht zu werden. Ja, sehr, sehr gut und man bekräftigte natürlich in diesen Filmen auch die Rassenlehre, das sehr wichtig erfundene Konzept der Menschenrassen war und ist natürlich die Grundlage des Nationalsozialismus und zeigt sich eben auch in dem Film Der Weg in die Welt ganz gut. Und jetzt sag mir mal ganz kurz, worum könnte es denn beispielsweise in diesem Ausschnitt gehen? Ist nur Musik? Hör mal gut hin. Worum könnte es gehen?
Das sind doch bestimmt die rückständigen Afrikaner, die jetzt hier gezeigt werden. Das ist ein bisschen bedrohlich.
Naja, das ist gar nicht so schlecht. Es kommt gleich.
Ein reich beschicktes Museum verschafft Ihnen einen Einblick in die Sitten und Gebräuche fremder Völker.
Exakt. Also die fremden Völker, die bekommen natürlich die bedrohliche Musik, während wenn die deutschen Arier da rumspringen und ihre Sportübungen machen, hat man natürlich die schöne Musik, die wir vorhin gehört haben. Und währenddessen wird eben dieses Museum in Anführungsstrichen gezeigt, das es in dieser Schule gab. Und da werden eben Mitbringsel aus den Kolonien ausgestellt. Wir sehen Kleidung, wir sehen Trommeln, wir sehen Schnitzereien und so. Ja, und dabei natürlich bedrohliche Musik.
Siehst du wahrscheinlich auch, wie das gut in einem Tandem funktioniert hat, diese beiden Ideologien. Und davon der Nationalsozialismus davon sehr profitiert von diesem Koloniegedanken.
Ja, genau, weil dieses Deutschtum und dieses die deutsche Kultur ist die Kultur, daran haben natürlich beide gemein. Ne? Ja. Also Ja, das waren jetzt, knapp 40 Jahre Filmgeschichte kurz umrissen. Und die zeigen eben ganz gut den Einsatz von Filmen als Propaganda für Kolonialismus. Das habe ich jetzt mal in diesen kurzen Ansichtsfilmen versucht und an diesen beiden Werbe- und Anführungsstrichen Doku-Filmen runterzubrechen. Es gibt eigentlich noch so viel zur Kolonialgeschichte zu sagen, werden wir sicherlich auch noch machen. Wie gesagt, über die französischen und britischen Kolonialfilme will ich nochmal ganz sprechen, weil da gibt es durchaus längere und größere und umfangreichere, die auch in Deutschland das Publikum in Scharen in die Kinos lockten. Da waren dann die Grenzen plötzlich vollkommen egal, ne? Weil zum Beispiel wie so ein Brief aus Togo nach London verschickt werden kann und wie das funktioniert, das hat man sich natürlich auch in Deutschland ganz interessiert angeguckt, ne?
Da war man dann Europäer zusammen.
Da war man dann plötzlich, ja, wenn man dann irgendwie Europäer. Ja, und dass es diese Denkmuster auch heute noch gibt, ist finde ich ganz wichtig zu wissen, ne? Auch das ist eben ein gutes Beispiel dafür, ist, dass Propaganda nicht immer von staatlicher Seite kommen muss. Und was ich eben mit diesen Denkmustern meine, ist auch dieses Deutschtum, ne? Diese deutsche Kultur, die ich gerade schon erklärt habe, dieses Hineinexportieren und jemandem aufdrücken und so, weil das ist es ja wert und das ist ja die eigentliche Kultur und so weiter. Und auch solche Narrative wie was wir am Anfang hatten, dass eben dieser deutsche Kolonialismus eben gar nicht so schlimm war und gar nicht so der Rede wert ist. Ne? Auch das hat sich ja bis heute gehalten. Das ist halt, weiß ich nicht, ist halt eine Erzählung, die ist einfach falsch.
Ja, und da ich das schon erklärt hast, dass so dieses Filmkulturerbe zu dieser Zeit eigentlich in Deutschland relativ unerforscht ist oder halt nicht so im öffentlichen Diskurs stattfindet, hilft das natürlich dabei zu sagen, das war jetzt gar nicht so. Jetzt im Vergleich zu den Franzosen und den Briten haben wir da echt nichts gemacht.
Genau, wenn man daran nämlich nicht forscht, und das muss man auch wieder hervorheben, auch das, was ihr in den Shownotes findet, es gibt ForscherInnen, die sich damit beschäftigt haben und die das ausgraben, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine von staatlicher Seite gewollte große Aufarbeitung oder zumindest in manchen Teilen jetzt, was das Filmerbe angeht, vor allem, dass das schon eine große Aufmerksamkeit erfährt und eine große Aufarbeitung erfährt, ne? Und das ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen Teil davon, dass man Verantwortung nicht übernehmen will, ne? Zum Beispiel, also gutes Beispiel für mich ist auch der Völkermord wieder an den Herero und an den Nama. Mit immerhin auch, was heißt immerhin, so ein Quatsch, mit 50 bis 70.000 Toten, ne? Da wurde im Jahr 2015 zum ersten Mal von der Bundesregierung vom Auswärtigen Amt überhaupt als Völkermord bezeichnet.
Ja. Und irgendwelche Zahlungen oder so, irgendwie, was man auch materielle Rückzahlungen wird nach wie vor abgelehnt.
Ja. Und also was ich auch ganz krass finde, ne, das geht ja dann weiter an diesen Denkmälern und so weiter. Es gibt auch, also es gibt für diese Frauen-Kolonialschule, die gibt es nicht mehr, da gibt es auch das Gebäude nicht mehr, weil der Kanal, der Nordostseekanal erweitert wurde. Aber an dieser Stelle steht dann natürlich noch ein Gedenkstein für die Kolonialschule. Ne? Die ist, glaube ich, 44 oder 45 geschlossen worden. Und die Kolonialschule für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe hieß sie in Witzenhausen. Die gibt es in der Form auch nicht mehr. Die gab es bis, ich glaube, in die 50er, aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Nee, die ist 44 oder so geschlossen worden und 50er wieder aufgemacht worden. Allerdings als Deutsches Institut für tropische und subtropische Landwirtschaft. Da ist der wichtigste Gesellschafter heute, glaube ich, die Uni Kassel. Und man bildet dort eben oder man forscht dort eben an Agrartechnologie beispielsweise, um die Entwicklungszusammenarbeit der Bundesrepublik mit Schwellenländern technischerseits zu unterstützen und so. Also das, was ja nichts Schlechtes ist, ne, aber wo man sich halt über die Geschichte sozusagen im Klaren sein muss irgendwie. Und ja, das ist sozusagen ein Teil Propagandafilme, die ich eben auch sehr spannend fand, weil nicht staatlich oder nicht nur staatlich. Ja, das war's. Für diese das war es tatsächlich für diese Folge. Das war die Geschichte für diese Geschichte. Folge.
Passt ja auch sehr gut, deine Geschichte, Lukas, zu dem Folge, die ich letztes Mal erzählt habe. Ja. Ging es ja auch um Afrika und da speziell um afrikanischen oder ugandischen Filmemacher. Ja. Wo ja auch nochmal um die Rolle Deutschlands und auch Europas vor allen Dingen.
Und westlicher
halt,
Medien
und
auch.
Und westlicher Medien halt auch, wie was sowas erzählen, solche Geschichten, Aufstiegsgeschichten.
Ja, genau. Und tatsächlich auch das, also beides wieder Beispiele für eine These, so ein bisschen die These, dass eben auch Film oder Medien im Allgemeinen, aber Film jetzt im Speziellen für unser Filmmagazin halt auch Macht bedeutet. Ne? Ja. Wenn du die Bilder kontrollierst, dann kontrollierst du halt die Meinung darüber. Und ja, also übrigens auch zu der Folge, die du in der vergangenen Folge erzählt hast, auch sehr interessant. Ich habe gesehen, dass eine meiner Lieblingsbands tatsächlich von dem Herr Nabuana hat ein Musikvideo produzieren lassen.
Ja, siehst du, das hatte ich auch gar nicht gewusst, dass er auch für Musikvideos inszeniert. Ja. Siehst du mal auch, wie facettenreich er ist. Er macht halt nicht nur diese Actionfilme.
Ja, genau. Und es ist aber auch in seinem Stil gehalten, was ich ziemlich cool finde. Hm. Ja, damit belassen wir es eigentlich für diese Folge, würde ich sagen. Du wolltest noch einen kurzen Teaser machen.
Richtig, richtig, denn was Lukas auch schon gesagt hat, dass Propaganda nicht immer vom Staat ausgehen muss, da ist auch meine Geschichte eine ganz gute Erinnerung daran, dass das nicht direkt von oben kommen muss, sondern dass das so aus dem Zeitgeist entsprechend sich auch was herausbilden kann. Mhm. Und wir werden dann in einer Woche über ein Cartoon sprechen aus den 90er Jahren, wo tatsächlich der aktuelle US-Präsident eine entscheidende Rolle mitgespielt hat. Oh. Joseph Biden wird eine durchaus wichtige Rolle in meiner Geschichte einnehmen.
Top aktuell.
Top aktuell.
Ich bin sehr gespannt. Also, wir hören uns dann in einer Woche wieder am Sonntag, wie immer. Weniger Wartezeit auf das nächste Filmmagazin. Schöne Woche bis dahin und ciao, ciao.
Tschüss.
Eine Einfachtonproduktion 2021.